zu Gast Lucius Heidrich und Michael Harnisch vom Zimmertheater Tübingen. Eine aktuelle Premiere am Samstag ist Bartleby, eine Uraufführung von Herman Melvilles Geschichte Bartleby. Wie seid ihr eigentlich drauf gestoßen? Wie kam es, dass du dieses Stück dann von der Geschichte in ein, quasi ein Drama umgeschrieben, selber umgeschrieben hast? Ist ja auch nicht unbedingt selbstverständlich und der nächste Weg für einen, der gerade von der Ernst-Busch-Schule kommt. Nicht gerade, aber.
Nein, da muss ich kurz ein bisschen korrigieren, weil
tu das.
Wir haben noch einen Autor, der das Ganze umgeschrieben hat, was sehr wichtig ist, weil ich hätte es, diesen Roman hätte ich nicht umschreiben können, weil es wirklich ziemlich
auch nicht ich, sondern Kai Gerolenke.
Er heißt Kai Gerolenke und ist auch ein sehr guter Freund von mir. Und er hat mich eigentlich darauf aufmerksam gemacht. Deshalb hatte ich überhaupt diesen Stoff dabei, als ich dann hier im Zimmertheater mit Endre saß und dann Christian gesagt habe, wir sollen das machen. Nur eben, da wusste ich noch nicht, wie soll ich das machen. So, das um den Bogen vorher zu spannen.
Großen Bogen.
Großen Bogen. Ja, Kai ist ein Autor, auch so alt wie ich, 28, ein bisschen jünger. Und wir haben auch zusammen, kennen uns schon lange aus Bremen, wo ich auch gespielt habe. Und er hatte gesagt, Lucius, das ist ein Stoff für dich. Aha, okay. Da kann man toll Theater draus machen. So, okay. Gelesen, gedacht, schön, toller Stoff, Theater. Hm? So, ja, da gibt es ganz viele Ideen. Ich so, ja, aber mir fällt da nichts zu ein für Theater. Gut. Also gut. Und er hat mir das dann immer gesagt und war total überzeugt, dass ich das machen kann. Habe ich das vorgeschlagen. Dann hatte ich plötzlich, jetzt muss ich Bartleby machen. Wie mache ich denn das jetzt? Und da bin ich nochmal zu Kai hingegangen und habe gesagt, Kai, wir machen das jetzt und du musst mir jetzt eine Fassung schreiben. Und dann hat er gesagt, okay, nichts leichter als das. Und dann haben wir zusammen einfach uns überlegt, was ist uns wichtig an einem Roman und wie kann man das szenisch kriegen, weil, und da kommen wir jetzt wirklich zu einem Stück, es ist eine Gegenüberstellung von einem Chef, der einen Aktenkopisten anstellt und die Geschichte ist eigentlich geschrieben, nachdem dieser Aktenkopist Bartleby gestorben ist. Und der stirbt, weil er sich immer mehr und mehr verweigert. Er sagt immer nur, ich möchte lieber nicht. Und das ist auch wirklich eigentlich die einzige Sätze, die er hat. Und jetzt machen wir da einen Dialog draus. Weil eigentlich ist eine Nacherzählung ein langes Reflektieren über das, was mit diesen beiden passiert ist. Und also eigentlich bietet es sich natürlich an, einen Monolog zu machen. Aber da kann man eigentlich genauso gut das Buch lesen, würde ich mal sagen. Und jetzt gab es halt eben die Suche von Kai, halt wirklich das in ein Spiel zu bringen. Er hat auch dazu extra nochmal Texte geschrieben, hat Situationen erfunden, die es so nicht gibt. Er hat Erzählpassagen szenisch gemacht. Also es ist schon eine ziemliche Umschreibung, hat sie teilweise auch aktualisiert, neu übersetzt, dass die Sprache uns heutiger klingt. Und das sind alles Leistungen, die wirklich ein Autor machen muss und nicht ich. Ich habe auch schon Romane adaptiert selber, das geht, aber bei dem ist es nicht so ganz leicht. Und so kamen wir eigentlich dazu.
Ja, und ich möchte einfach noch ergänzen, also nicht nur aktualisiert, sondern auch in einen heutigen Bezugsraum gestellt. Also nicht nur sprachlich aktualisiert, sondern eben auch einen Bezug zu dem Heute geschaffen. Ich denke, da werden wir auch noch drüber sprechen können, was für eine Bedeutung Bartleby natürlich für das Heute hat, auch gerade im Zusammenhang mit einer Occupy-Bewegung, die ja Bartleby aufgreift. Aber genau diese Punkte muss natürlich auch noch in ein Heute transportiert werden, weil sonst hat man da plötzlich so eine 150 Jahre alte Erzählung, die dann dramatisiert wird und wo man aber dann schon suchen muss, wo steckt die Aussage für heute dahinter? Welche Ideen kann der Zuschauer mit nach Hause nehmen? Und welche Bedeutung haben vor allem diese wenigen Worte, ich möchte lieber nicht, die dieser Bartleby immer wieder sagt, was können die uns heute sagen?
Melville ist ja vor allem bekannt durch Moby Dick. Bartleby gilt als sein zweites Hauptwerk und auch Vorreiter für diverse andere europäische Schriftsteller. Mhm. Was bedeutet Melville für euch? Wie?
Also ich muss sagen, ich kannte Melville tatsächlich auch erstmal nur als, ja, sagen wir mal, Abenteuerautor, wobei das natürlich auch nicht ist, weil Moby Dick steckt auch unglaublich viel drin und das fängt man vielleicht mal an als Jugendlicher zu lesen, denkt sich, wow, ein toller Roman, und dann liest man später nochmal und entdeckt plötzlich ganz viel Philosophisches da drin, ganz viel Abhandlungen über das Leben, Ideen, grundsätzliche Fragestellen, eben die eigene Existenz betreffend. Und dann führt, glaube ich, der Weg relativ schnell zu Bartleby. Und Bartleby ist, glaube ich, wirklich so der Geheimtipp, der offene Geheimtipp. Was man vielleicht auch schon mal gehört hat, da gibt es diese Erzählung und so. Aber ich glaube, man kann sich mit Bartleby wirklich auch ein ganzes Leben durchaus befassen. Mit dieser kleinen, 100 Seiten starken Erzählung, da steckt einfach so viel drin, so viel Potenzial, so viel, was einen selber aufwühlt, wo man wirklich drüber nachdenken muss. Und ich glaube, das ist wirklich so ein Roman, so, der einen Zeit seines Lebens begleiten wird, wenn man es einmal gelesen hat. Und ich kenne auch tatsächlich ganz viele, nicht nur eben jetzt so vom Theater, aber da gibt es auch eine Kollegin, die kennt eben dieses Buch und hat das schon vor Jahren gelesen und die aber immer wieder sagt, das beschäftigt sie heute noch. Also, und das ist, glaube ich, was natürlich dann auch noch bedacht werden muss, wenn man das als Theaterfassung macht, diese Aussage mit reinzunehmen und dann dem Zuschauer natürlich auch das zu vermitteln, was dieses Buch vermittelt oder zumindest die Ansätze dafür zu vermitteln.
Ihr hattet dann die Skriptfassung, dann ging es in die Proben oder in die Umsetzung auch. Und dann bist auch du als Dramaturg noch dazugekommen. Wie habt ihr da eure Arbeit jetzt hier am Zimmertheater bisher gestaltet? Wie sind die Proben abgelaufen? Wie habt ihr inszeniert?
Also ich plaudere jetzt mal aus dem Nähkästchen. Das hatte ich schon ein bisschen angekündigt. Wir hatten hier dann die erste Konzeptionsprobe, eben die Leseprobe, da wo Lucius und der Moritz Judas, der das Bühnenbild gemacht hat, so ihr Konzept vorstellen und so. Und der Johannes, der den Bartleby spielt, saß da mit einem großen Fragezeichen. Weil natürlich in dem Stück gibt es 5, 6 Sätze, die er spricht. Und er hatte wirklich einfach die Frage, was spiele ich denn da eigentlich? Was soll ich da eigentlich spielen? Und das ist natürlich, wenn man dann erstmal auf einer Konzeptionsprobe mit so einem großen Fragezeichen im Raum sitzt, dann versucht in den Text einzusteigen und versucht dem Schauspieler eben zu vermitteln, dass es da genug gibt zu spielen. Das ist, glaube ich, was, was sich jetzt auch in den Proben sehr gut entwickelt hat, dass nämlich Johannes auch eine Haltung gefunden hat, einen Bezug gefunden hat zu dieser Figur. Und das zeigt aber auch mal, wie unglaublich schwierig es ist für einen Schauspieler, nichts zu spielen, aber nichts im Sinne von, ich stehe da privat auf der Bühne, sondern nichts zu spielen im Sinne, ich bin eine Figur, die halt keine aktive Figur ist.
In Sachen Text.
In Sachen Text, aber trotzdem die ganze Zeit auf der Bühne präsent ist.
Also in Sachen Text und auch in Sachen Ausdruck, weil, was ich beim Namen angedeutet habe, ganz am Anfang, der ist ein Geheimnis. Also er sagt, um es vielleicht nochmal auszudeuten, der Chef hat ihn angestellt und es gibt ja einen ersten Moment, wo er ihm sagt, möchten Sie mit mir diese Schriftstücke vergleichen? Und da gibt es diesen ersten Moment, wo er sagt, ich möchte lieber nicht. Warum? Also, er gibt auch nie eine Erklärung. Möchten Sie sich erklären? Ich möchte mich lieber nicht erklären. Okay. Und er bleibt einfach immer auf seinem Standpunkt, dass er nicht möchte. Und natürlich kann ich jetzt, probiert es natürlich der Schauspieler aus, ne, und sagt, ich möchte lieber nicht und macht ein grimmiges Gesicht, so einfach, oder sagt am Schluss, zum Beispiel geht der Chef weg und dann heißt es, ich möchte lieber bei Ihnen wohnen bleiben, weil er sagt eigentlich, er muss weggehen, also beziehungsweise der Chef geht dann weg und verlässt das Büro, weil Bartleby nicht aus dem Büro rausgeht. Also der Chef bekommt nicht los, weil er immer, er will zwar nicht mehr arbeiten, aber möchte lieber auch nicht ausziehen. So, also und da sozusagen eine Aufrichtigkeit zu haben, eine Klarheit, die jetzt nicht überheblich wirkt, die klar wird, die freundlich bleibt, die nicht, wo man nicht sieht, oh, das tut mir jetzt weh oder irgendwas, also wo man sich emotional ausdrücken kann und deutbar wird, weil das ist nämlich der Punkt von außen. Er darf nicht wirklich deutbar sein, warum er das macht, weil dann ist das Geheimnis weg.
Und wie hält man diese Spannung und dieses Geheimnis dann als Regisseur? Was gibt man diesem Schauspieler mit?
Ja, immer wieder was anderes. Denkmaterial. Natürlich kann er in sich natürlich ganz viele Sachen denken. Und Aber schlussendlich geht es darum natürlich auch, dass ich ihm sage, provoziere ihn aktiv damit. Also ich bin, das ist natürlich auch das Theaterspiel, was anders ist als bei der Erzählung, wenn ich sagen kann, okay, wir sind hier zwei Leute, ich möchte, dass du für mich arbeitest und ich möchte, dass diese Welt mir nicht durcheinander kommt. Ja? Und der Bartleby sagt, ich finde diese Welt nicht gut, ich möchte an dieser Welt nicht mehr teilnehmen. So deutbar ist es ja. Er sagt, ich möchte nicht, ich möchte nur meinen Raum haben und sonst nichts. Das ist ganz klar. Und das ist natürlich schon ein Kampf, den man natürlich auch jetzt im brechtschen Sinne der Distanz des Schauspielers immer wissen sagen kann, ich gebe dir jetzt nochmal was. Ich mach's jetzt ganz freundlich. Na, Chef, wie reagierst du darauf? Aber es muss so klein sein, dass es eben nicht wieder suffisant wird. Und das ist natürlich so ein Austarieren, das sage ich ihm halt auch. Man tariert aus, wie weit darf ich gehen, wie weit nicht. Und das ist eine ganz, ganz feine Stufe und natürlich muss der Schauspieler für sich selber schauen. Und auf der anderen Seite gibt es halt eben auch, haben wir extra so Momente gebaut, wo er sozusagen explizit als Erzähler auf der Bühne steht, also beziehungsweise sitzt und einfach den Text des Chefs übernimmt. Also er liest einen richtig Romantext praktisch vor, also er spricht ihn aus, was natürlich in einer normalen Situation nicht passieren würde, klar. Und das heißt, ich gebe ihm natürlich nochmal die Rolle des Erzählers, was eine schauspielische Aufgabe ist. Also ich merke, ich denke jetzt nicht, Johannes Karl ist Bartleby, also diese Identifizierung komplett findet nicht statt und das ist auch lesbar für den Zuschauer. Und das ist natürlich dann eine hohe schauspielische Aufgabe, die er sehr gut meistert.
Ist das dann der Bruch?
Mittlerweile.
Ist das dann der Bruch, den du gesucht hast? Auch der Person, der Figur?
Ja, also ich glaube, ich mache sie halt vielschichtiger. Ich versuche sie vielschichtiger zu machen, indem ich sage, dass dieser Bartleby auch einen gewissen Schalk hat und kein Opfer ist. Weil das könnte auch sein. Man kann sagen, und das ist natürlich auch eine Deutungsart, die es gibt bei dem Roman, dass eben 1850 hat der Kapitalismus richtig Fahrt aufgenommen. Die Wall Street wurde so etabliert. Lehman Brothers wurde da gegründet 1850. Mehrere große Banken, die heute noch bestehen. Goldman Sachs. Ja, genau, die sollte aber noch bestehen, die noch gerettet werden kann, Goldman Sachs. Also ganz große, diese großen Wall Street Banken wurden genau in dieser Zeit gegründet. Und die Leute wurden halt entfremdet. Natürlich, die Leute kamen wieder vom Land, also die Einwanderer sozusagen, die schon da waren, kamen wieder in die Städte rein. Und man hat sozusagen eine Arbeit gemacht, die einem, die entfremdet ist. Also man arbeitet irgendwie stumpfsinniges Aktenarbeiten, damit irgendwo Geld gemacht werden kann, dass ein Wirtschaftswachstum entsteht. Und das Büro von Bartleby wird auch so beschrieben, beziehungsweise vom Chef, also wo Bartleby arbeitet, dass vor dem Fenster einfach gleich eine Wand kommt. So ein Lichtschacht und da ist total unmenschlich, so eine Art Käfig, wo die sind. Ja, die müssen arbeiten, das ist alles nicht alles grau in grau und so. Ne? So eine Art Moloch-Stimmung, die auch bei Kafka aufgegriffen wird dann später. Und diese so eine absurde Welt auch, dann, weil sie nicht menschlich ist. Und man kann natürlich sagen, Bartleby verweigert sich deswegen. Und es gibt dann ganz am Schluss des Romans, und das ist von Melville sehr geschickt gemacht, wird gesprochen, es gibt ein Gerücht, dass Bartleby im Dead Letters Office gearbeitet hat. Und das Dead Letters Office ist dort, wo die Briefe hinkommen, die unzustellbar waren. Und Bartleby musste die öffnen, um da drin zu schauen, was drin ist. Vielleicht ein Wertgegenstand, ein Geld und so. Und er hat halt alle diese verlorenen Wünsche gesehen. Also ist eigentlich darüber depressiv geworden, könnte man sagen. Aber er sagt, vielleicht, es könnte ein Gerücht sein. Er weiß nicht, was ist dieser Bartleby. Warum verweigert er sich? Und das ist sozusagen die literarische Figur, die wir auf der einen Seite haben. Auf der anderen Seite haben wir halt unser Konzept, was sich mit der Occupy Wall Street Bewegung kreuzt. Weil dort eben auch genau die Leute jetzt aufstehen und nicht sagen, wir bringen euch um, sondern wir sagen, wir besetzen mal den Ort, genau wie das Bartleby auch macht. Er okkupiert ja auch das Büro. Und die sagen, nee, wir gehen genau in das Herz der Finanzbranche und wir möchten lieber nicht mehr bei diesem Spiel mitmachen. Wir möchten das lieber so nicht. Wir sind ganz friedlich, wir sitzen einfach hier und wir sind da. Und das ist eine Parallele, die da ist, die wir aber nicht sozusagen ineinander komplett verschränken, dass jetzt plötzlich Bartleby ein politischer Agitator ist. Das fände ich sehr uninteressant. Sondern, dass man einfach sagt, es gibt dieses menschliche Fakt, dass man einfach sich verweigert, dass man nicht einfach alles mitmacht, dass man nicht jede Regel einfach so annimmt, die als vernünftig gilt, wie der Chef sagt. Er sagt auch mal, möchten Sie lieber nicht vernünftig sein? Er sagt, nein, heute, im Moment möchte ich lieber nicht vernünftig sein. So. Also diese Unvernunft und dann eben auch, was daraus entsteht, ist natürlich der Gedanke, ja, muss ich denn sagen, es gibt diese Zwänge oder kann ich einfach sagen, diese Zwänge sind mir jetzt einfach mal egal, ich halte das jetzt durch. Ich bin jetzt einfach da und mir ist egal, wenn ihr sagt, ja, Boni für Banker müssen so hoch bezahlt werden, das ist der Markt, der das verlangt. Also kann man doch nicht vielleicht anders denken, kann man nicht, und da wird es dann politisch, aber nicht im Stück, sondern sozusagen im Betrachter soll das politisch werden.
Also es gibt keine konkreten Punkte, wo diese Analogien zur heutigen Zeit hergestellt werden.
Die gibt es schon, ganz klein.
Wie macht er das?
Sehr dezent. Muss mal gucken kommen.
Aber vielleicht ist so viel noch, als dass die Idee geboren wurde, Bartleby zu machen, da war das noch gar nicht so aktuell. Da gab es ja diese Occupy Wall Street Bewegung noch nicht in der Form, wie sie dann im Herbst des letzten Jahres aufgetreten ist. Insofern fand ich es auch faszinierend, dass wir da sozusagen mit unserem Spielplan am Zimmertheater von der Zeit wieder eingeholt werden und plötzlich eigentlich was ganz Aktuelles entdeckt haben, weil die Occupy-Bewegung einfach auch nicht nur sich an Bartleby orientiert, sondern einfach Bartleby konkret aufgreift. Also mit diesem Satz, ich möchte lieber nicht, der steht einfach auf Protestschildern. Oder es gibt Marathonlesungen von Bartleby bei Protestveranstaltungen. Also es ist irgendwie ganz faszinierend, dass wir da einfach wirklich eingeholt wurden von einer Entwicklung, die man so gar nicht voraussehen konnte.
Die man nicht, aber es lag natürlich schon in der Luft. Also es ist natürlich jetzt toll, dass sich das genauso zeigt. Aber das Interesse auch von Kai und von mir lag natürlich schon in der Frage, also schon eine gesellschaftliche Frage aufzumachen damit, die jetzt auch wirklich öffentlich gestellt wird und öffentlich diskutiert wird. Aber naja, wir als sensible Theatermacher haben es halt schon gespürt. Beziehungsweise ist es halt eben uns wirklich ein Anliegen, dass man sich wirklich fragen kann, welche Art von Protest ist denn überhaupt in unserer Welt möglich? Und wir haben gesagt, dieser Mann, der macht einen ganz persönlichen Kampf, einen ganz persönlichen Protest, der nicht mal erklärt wird und trotzdem ist er so stark, trotzdem fährt er uns ein, weil er Möglichkeiten aufmacht. Und das hat uns fasziniert, deshalb wollten wir das machen. Und dann wird es plötzlich öffentlich auf der Straße ausgetragen, was einfach ein großes Glück ist. Ja.
Aber auch.
Und endlich!
Ja, endlich. Aber man weiß auch nicht, wie die Bewegung sich weiter jetzt am Leben erhält durch irgendwie auch politische Diskreditierungen, durch brutale Räumungen. Was glaubt ihr, wie ist die Perspektive für die Occupy-Bewegung weltweit?
Also ich glaube, dass dadurch, dass da ja schon berechtigte Grundansätze da sind, dass da berechtigte Kritik da ist, dass es jetzt eigentlich mehr darum geht, diese Bewegung gesellschaftlich auch zu etablieren. Das heißt, sie muss sich insofern ein bisschen neu erfinden, im Sinne von weg von diesen spontanen Protesten hin zu wirklich gesellschaftlicher Arbeit, sich gesellschaftlich mit dem Konflikt zwischen den Banken und den Menschen zu befassen, da wirklich zu informieren, reinzugehen. Und natürlich haben die Aktionen, sei es in New York oder auch in Frankfurt, gab es ja auch Proteste, die haben natürlich erstmal die Öffentlichkeit darauf aufmerksam gemacht. Und jetzt geht es eben darum, die Diskussion wirklich am Laufen zu halten. Und ich glaube, darüber wird es auch sich weiter entwickeln und weiter fortbestehen.
Also unser Beitrag dazu ist diese Inszenierung als Künstler. Aber ich glaube schon, dass eine ganz neue Art von Protestform überhaupt geboren wurde, wo das auch rauskam, diese diese Occupy-Bewegung, weil ich glaube ich gar nicht wirklich über eine Occupy-Bewegung reden kann, sondern eine Bewegung, die sehr viel mit dem Internet zu tun hat, die sehr viel mit dieser Gruppe Anonymous zu tun hat, wo eben auch diese Maske herkommt, die auch auf unserer Bühne eine Rolle spielt. Aber ich erzähle nicht alles. Ja? Also es ist auf jeden Fall
ein Teaser.
Es geht auch sehr konkret, also es gibt ganz konkrete Anleihen an die Occupy-Bewegung in der Inszenierung. Um das zu sagen, aber die sind sehr genau gesetzt. Aber auch die Frage eben, wie kann die Occupy-Bewegung überleben, ist für uns in der Inszenierung auch eine Frage. Vielleicht kann ich da vorgreifen. Es gibt einen Moment, wo Bartleby zur Statue erstarrt. Am Schluss verweigert er das Leben, stirbt und liegt eigentlich nur noch da. Und diesen Moment haben wir aufgegriffen, dass einfach der Schauspieler quasi in Freeze verfällt und starr wird. Und der Chef, nicht weiß, wie er mit dem umgehen soll, spielt praktisch Touristen, die ihn abfotografieren und ihn sozusagen wieder als Markt, also wieder für den Tourismus genutzt. Ah, da war ein großer Typ, ja, und dann kann man irgendwie vermarkten wie ein Che Guevara-T-Shirt, sag ich mal. Und das ist natürlich immer die Gefahr bei solchen Bewegungen. Trotzdem glaube ich, dass die Occupy-Bewegung, dadurch, dass sie eben eigentlich sich vielleicht an Idolen wie ein Bartleby anlehnt, aber an sich eben eine gesichtslose Bewegung ist und eine Bewegung ist, wo verschiedenste Gruppen sich anschließen können, wo auch sozusagen die, ist ja auch der Wutbürger, so wie Stuttgart 21 oder solche Geschichten, sind ja auch Sachen, die alle miteinander verknüpft sind. Deshalb glaube ich, ist ein neues Bewusstsein überhaupt, die Stimme zu erheben, sich ernst zu nehmen mit seinem Anliegen, sozusagen, ich will mich nicht nur anpassen an dem System, ich muss das machen, es gibt gar keine andere Chance. Ich glaube, dass da schon ein Umdenken passiert, zumal der Mittelstand ausgehöhlt wird und einfach das ist ja das Schlagwort gewesen mit den 99%, dass man wirklich diese Gegenüberstellung einfach mal ganz radikal ausspricht und da dieses Unrecht in einem Blick klar wird. Und das, glaube ich, das kann man nicht mehr einfach aus der Welt räumen. Auch wenn da das nicht mehr besetzt wird und so, wenn das vielleicht Occupy an sich verschwindet, glaube ich, dass das, was es gesetzt hat, nicht so schnell weggeht.
Ich glaube einfach, diese Neuentdeckung einfach auch eines, ja, nicht eines Individualismus im Sinne von ich lebe mich selbst aus, sondern die Feststellung, dass eben jeder ein Individuum ist, das eben Berechtigung hat, auch dass das auch neu entdeckt wurde.
Die Saat ist ausgebracht. Du hast gemeint, Bartleby, die Inszenierung ist euer Beitrag zur Bewegung. Welche anderen Möglichkeiten seht ihr denn für euch persönlich auch zum Protest, aber auch zur Verweigerung, was der Bartleby ja, oder so wie er ja auch deutbar ist, einfach nicht mehr funktionieren zu wollen in diesem Getriebe?
Ach, ich glaube, eine Verweigerung in dem Sinne ist ja erstmal eigentlich wirklich ganz einfach. Das fängt ja schon an, je nachdem, wo man einkauft, wie man einkauft, wie man sein persönliches Leben gestaltet, seinen Alltag gestaltet. Das sind ja einfach kleine Verweigerungen, in denen man einfach auch für sich entscheiden kann, wo setze ich persönliche Akzente. Und ich glaube, da kann jeder einsteigen und jeder für sich sagen, nee, das möchte ich lieber nicht.
Für mich ist es die Angst eigentlich. Ich glaube, dass ganz viel, dass die Anpassung, das ist auch beim Boss sehr sichtbar in der Inszenierung, viel funktioniert über Angst, ich muss mich anpassen, ich kann nicht so leben, wie ich eigentlich will, weil dann gehe ich unter, dann verliere ich mich, dann werde ich pleite, dann alles das. Und ich glaube, dass uns das ganz schön eingetrichtert wurde. Und jetzt, wo die ganzen Zustände prekärer werden, Renten nicht mehr so funktionieren, jetzt musst du das noch machen, musst du da noch sparen, musst du das machen. Ich glaube, dass man, das ist, was ich für mich selber anwende und wo ich auch, dass ich sozusagen versuche weiterzugeben in Gesprächen, dass man keine Angst haben soll und einfach sagt, ich bin richtig, so wie ich lebe. Ich muss mich nicht immer anbiedern. Ich kann zu meiner Meinung stehen. Das ist schon richtig. Und ich glaube, das ist das, was mit Individualismus auch wahrscheinlich gemeint ist, dass man eine individuelle Haltung beziehen kann und die verteidigen muss und nicht diesem Marktgesetz unterliegt. Wir müssen alles machen, dass die Wirtschaftsfassung weitergeht, dass das, na, komm, irgendwann dann, das heißt, kommen die Chinesen und haben trotzdem uns alle überholt, egal was wir machen. Also einfach ein bisschen gucken, was will ich eigentlich auf der Welt erreichen, nicht was wird von mir verlangt.
Aber gerade im Kulturbereich, wo sehr viele Leute prekär arbeiten, du hast jetzt hier deine Inszenierung dann abgeschlossen, morgen ist die Premiere. Weißt du schon wieder deine nächsten Regien und so? Ne?
Kannst du dich davon genau wissen, was ich mache?
Aber kannst du dich davon dann auch frei machen?
Ja, das ist ja genau, das ist die härteste Schule, natürlich. Und das sage ich jetzt sozusagen nach auch sehr prekären Situationen und wo ich gedacht habe, aber je mehr ich dann eben zu mir stand, desto mehr lief es auch. Also desto mehr ich wirklich meine Interessen verteidige und sage, ja, Bartleby interessiert mich, auch wenn ich noch gar nicht weiß, wie das funktionieren soll. Aber ich mache das und anderes Beispiel, um das jetzt ganz konkret zu sagen, wenn ich Leuten vom Theater nachrenne und sage, ich will was inszenieren und hier nehmt mich und oh scheiße, wenn ich da keine Inszenierung bekomme, dann habe ich kein Geld und dann sterbe ich und keine Ahnung, dann gehe ich unter in der Versenkung, dann riecht das auch jeder. Und wenn ich einfach sage, ich brauche euch nicht, ich kann auch, und das ist eben genau der Punkt, warum muss ich denn genau auch das Theater machen? Ich habe dann angefangen, als ich gerade nichts zu tun hatte, Betten zu machen. So. Na gut, aber ich habe mein Leben gelebt. Ich habe mich nicht, ich habe es nicht aus Angst gemacht, sondern gesagt, weil ich das machen will und weil ich dann irgendwann vielleicht wieder mal den Bartleby inszenieren kann. Gut, aber ich gehe nicht unter, kein Problem. Also das ist schon eine ganz harte Schule. Genau, die Frage ist genau berechtigt, weil natürlich immer wieder das Loch klafft. Aber zu vertrauen, ich gehe nicht unter. Was brauche ich, ne? Also ich meine, solange ich irgendwas zu essen habe, und wenn ich nichts zu essen habe, dann laufe ich vielleicht wie der Mensch, der hier in Tübingen war, mal vom der Zugspitze zum Nordpol und gehe in den Gärten arbeiten. Keine Ahnung.
Aber das ist
das, was er individuell entschieden hat, was er machen will. Und das ist, glaube ich, genau, das sind neue Zeichen, dass solche Leute, glaube ich, auch viel ernster genommen werden.
Wir sind fast am Ende. Samstag ist die Premiere von Bartleby. Moritz Heidrich und Michael Harnisch sind...
Lucius. Moritz ist mein Bühnenbild. Ja,
genau,
ne?
Jetzt habe ich es doch noch.
Sollen wir es noch unterbringen?
Und das Bühnenbild ist wirklich genial.
Was passiert mit dir, wenn morgen dann die Premiere war? Bist du weg aus Tübingen?
Ich bleibe noch einen Tag und dann gehe ich nach Freiburg. Und in Freiburg inszeniere ich dann innerhalb von einer Woche Die kleine Hexe sucht Nachwuchs für Kinder.
Das echte Kontrastprogramm.
Dann sind wir in Berlin. Also im Februar haben wir die Vorstellung in Berlin und dann arbeite ich auch in Basel. Also ich bin sehr viel unterwegs.
Tübingen ist aber erstmal abgehakt.
Ist mal abgehakt für diese Saison. Mal weiterschauen.
Schauen wir mal, was kommt. Vielen Dank, dass ihr da wart. Toi, toi, toi. Viel Erfolg bei Premiere und bei den weiteren Vorstellungen. 21. Januar die Premiere, dann 25., 28. 1. findet man ja alles im Internet.
Vielleicht ganz kurz, die Premiere ist leider wirklich restlos ausverkauft, nur für alle, die jetzt spontan Lust hatten, morgen zu kommen. Aber 25. Januar gibt es auf jeden Fall noch Karten.
Viel Erfolg weiterhin, macht's gut, ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.